Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Ich ziehe die Reißleine. Mein Körper macht nicht mehr mit. Das hat gestern die deutsche Kanusportlerin Steffi Kriegerstein gesagt, vor Beginn der Europameisterschaft heute. Sie beendet ihre Karriere wegen der Langzeitfolgen einer Corona-Infektion. Daran will der deutsche Fußballstar Joshua Kimmich nicht mal denken. Aber auch bei ihm macht die Lunge 6 Monate nach Corona noch immer nicht richtig mit. Long-Covid, kein ganz neues, aber immer noch ziemlich unterschätztes Problem, nicht nur unter Sportlern. Erschöpfung, Kurzatmigkeit, Kopfschmerzen, das sind einige der bisher bekannten Symptome. Von psychiatrischen und neurologischen Problemen hat man bisher kaum was gehört. Darüber aber berichten jetzt britische Forscher, ein Thema für unseren Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth. Was haben die britischen Wissenschaftler denn herausgefunden?
Ja, die haben sich im Grunde Krankenkassendaten angeguckt von vor allem US-Amerikanern, und zwar von insgesamt über 1 Million Menschen, die eine Corona-Infektion hatten. Und dann haben sie geschaut, was tut sich in den Monaten und Jahren danach? Werden bei diesen Menschen Denkstörungen behandelt, Epilepsien, Schlaganfälle, Depressionen und so weiter? Und zwar im Vergleich zu Leuten, die andere Atemwegsinfektionen hatten. Das ist eine in dieser Größe und dieser Länge der Nachverfolgung bisher einzigartige Studie. Und da gibt's gute und schlechte Nachrichten. Ich fange mal mit den guten an. Viele Leute klagen direkt nach einer Corona-Erkrankung über Angststörungen, über Depressionen. Aber innerhalb von 2, 3 Monaten, da verschwinden diese Beschwerden meist wieder. Aber jetzt die schlechte Nachricht. Es gibt auch Diagnosen, die nach der SARS-CoV-2-Infektion häufiger sind und häufiger bleiben, auch über 2 Jahre hinweg. Da ist zum Beispiel dieser Gehirnnebel, also diese Denkstörung. Das trifft aber auch zu auf Epilepsien, auf Psychosen, also Wahnvorstellungen, und auch auf Demenzen. Und das, wie gesagt, über 2 Jahre lang. Wobei man sagen muss, das Risiko ist meist nur leicht erhöht, also etwa um 20%. Und viele dieser Krankheiten sind auch generell nicht so häufig, sodass die absolute Zahl der Fälle wahrscheinlich nicht so groß ist.
Hört sich also erstmal ja nicht so dramatisch an. Welche Schlüsse ziehen die Wissenschaftler denn daraus? Wie ernst muss man das nehmen?
Also das sollte man schon sehr ernst nehmen. Zwar hat die Studie auch Einschränkungen, das sagt etwa die Deutsche Gesellschaft für Neurologie, DGN. Zum Beispiel war die retrospektiv, das heißt, man kann nicht wirklich sagen, ist hier SARS-CoV-2 die Ursache dieser Probleme. Bei den Demenzen zum Beispiel, da läuft der Krankheitsprozess ja über Jahrzehnte. Das wird kaum von der Corona-Infektion angestoßen worden zu sein, aber die bringt vielleicht das Fass zum Überlaufen, sodass vorher latente Probleme sichtbar werden. Aber die DGN betont auch, dass diese Studie wichtige Informationen liefert. Zum Beispiel, dass Omikron zwar weniger Sterbefälle verursacht, auch weniger Leute auf die Intensivstation bringt, aber die Zahl dieser neurologischen und psychiatrischen Spätfolgen, die ist etwa gleich wie bei Delta. Und von daher muss man sich auf einen höheren Bedarf bei Therapeuten und Medizinern einstellen. Wobei in Deutschland, sagt die DGN, würden die Praxen und Kliniken inzwischen auf diese besonderen Folgen von Corona auch achten.
Wie ist denn der generelle Stand der Forschung zu Long-Covid im Moment? Weiß man da jetzt mittlerweile mehr, vor allem auch, wie verbreitet es ist?
Ja, also ganz ehrlich, es gibt da unendlich Studien, aber die schauen immer auf so ein bisschen mit einem anderen Blickwinkel auf dasselbe Thema. Von daher gibt es eine große Vielfalt von Zahlen. Und am interessantesten sind im Grunde solche Kohortenstudien aus Großbritannien. Und da hat sich bei der Delta-Variante herausgestellt, dass etwa 10% der Infizierten nach 3 Monaten immer noch erhebliche Probleme haben. Bei Omikron liegt dieser Wert immer noch bei rund 5%. Und das sind ganz vielfältige Symptome. Atembeschwerden, Geruchsgeschmackverlust, eine Kraftlosigkeit bis hin zu einer nicht endenden, tiefen Erschöpfung, dieser Gehirnnebel und so weiter und so weiter. Und bei den Ursachen, da kristallisieren sich jetzt 3 unterschiedliche Probleme heraus. Erstens kann es sein, dass bei manchen Menschen das Virus sich irgendwo in Nischen im Körper versteckt, weiter vermehrt und so ständig neue Entzündungsreaktionen provoziert. Zweitens gibt es eine Gruppe von Betroffenen, da hat man Autoantikörper gefunden. Antikörper, die das eigene Gewebe angreifen und so zum Beispiel speziell die Arbeit von Nerven beeinträchtigen. Schließlich gibt es Hinweise auf Mikrogerinnsel, also kleine Ablagerungen, die winzige Adern blockieren und so die Leistungsfähigkeit der betroffenen Gewebe beeinträchtigen.
Hört sich alles nicht gut an. Wie weit ist man mit Behandlungsmöglichkeiten?
Ja, das hängt davon ab, was um was für Symptome es geht. Also für die Atemprobleme zum Beispiel, da gibt es in der Zwischenzeit gut etablierte Übungen, um die entsprechende Muskulatur zu stärken. Da findet man auch online was, etwa bei der Charité. Es gibt Gedächtnistrainings, es gibt Geruchsschulungen. Für Menschen mit dieser schweren Erschöpfung gibt es Angebote, damit besser zurechtzukommen, die eigenen Grenzen zu achten, nicht darüber hinauszugehen. Aber das alles setzt eben an den Symptomen an. Was die Ursachen betrifft, gibt es vor allem Heilversuche. In Erlangen zum Beispiel hat man 2 Patienten mit einem Herzmedikament helfen können, BC007. Das hilft, diese Folgen der Autoantikörper auf die Nerven zu dämpfen. Eine andere Therapie, das ist eine Art Blutwäsche, bei der diese Mikrogerinnsel entfernt werden. Da ist eine Ärztin aus Mülheim an der Ruhr eine Pionierin. Auch die berichtet von Erfolgen. Andere setzen auf die Sauerstoffüberdrucktherapie und. Das sind alles Dinge, die man selber bezahlen muss. Erhebliche Kosten, Erfolgsaussichten, ungewiss. Das Problem, es gibt eben diese positiven Einzelfallberichte, aber man kann wirklich nicht sagen, hat das jetzt die Therapie bewirkt oder war die Besserung einfach dadurch, dass die Symptome von selbst verschwunden sind?
Wie sieht es insgesamt aus mit Anlaufstellen für Betroffene?
Ja, also viele Universitätskliniken haben Long-Covid-Ambulanzen aufgemacht. Die Rentenversicherung bietet jetzt auch spezielle Rehas an. Also theoretisch gibt es genug Anlaufstellen. Das Problem ist in der Praxis, es sind einfach so viele Patientinnen und Patienten, die nach einer Corona-Infektion mit langanhaltenden Symptomen zu kämpfen haben, dass die Wartezeiten sehr, sehr lang sind. Und von daher ist es sicher nicht sinnvoll, nach einer Long-Covid-Ambulanz zu suchen, sondern parallel muss man auch gucken, was habe ich für Symptome und die entsprechenden Fachärzte und Fachärztinnen aufzusuchen. Denn die haben in der Zwischenzeit durchaus auch Erfahrung. Also da sollte man mehrgleisig erfahren, damit man auch schnell zum Zug kommt.
Der Wissenschaftsjournalist Volkert Wildermuth im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke.